Christum und die Predigt halten zu dürfen. Und umso mehr man sich mit dem Thema befasst, und das tut man in der Vorbereitung auf jeden Fall, desto mehr und desto schöner wird einem diese ganze Thematik, wird einem sowohl der Tod Jesu am Kreuz, aber vor allem natürlich seine Auferstehung, die wir uns heute ganz besonders auch einfach anschauen dürfen. Und wie wir es auch eben gerade gesungen haben, ja, wir sehen auf Christus, wir hören auf ihn, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir ihn zu uns auch sprechen lassen. Und als seine Gemeinde warten wir auch auf ihn, darauf, dass er wiederkommt. Und es ist einfach so schön, dass wir das so singen dürfen und uns heute auch ganz bewusst und neu vielleicht auch oder vielleicht auch das erste Mal in der Form vor Augen führen dürfen. Vergangenen Sonntag hat Daniel über die Leiden und den Tod Jesu am Kreuz gepredigt und uns wirklich das Gewicht der Worte Jesu am Kreuz, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, sehr eindrücklich vor Augen gestellt. Unsere Schuld, alles, was wir jemals getan haben, was Gott nicht wollte, was seinem Wesen entgegensteht, all die Sünden, die wir auf uns geladen haben, waren vergeben. Entfernt, gestrichen in alle Ewigkeit dort am Kreuz. Der Gerechte starb für uns Ungerechte, der Schuldlose für uns Schuldige. Und allein, wenn wir uns nur das Kreuz anschauen, allein, wenn wir uns nur diese Passage aus der letzten Woche vor Augen halten, dann ist das mehr Grund als genug, um wirklich Gott zu loben und ihn zu preisen für diese wunderbare Liebe, die wirklich in dieser schwersten Stunde dort am Kreuz so deutlich sichtbar wurde. Aber wie Markus es schon auch angedeutet hat, eingangs, es ging nicht nur um die Sühnung unserer Sünden. Wäre es nur darum gegangen, dass Christus die Schuld bezahlt, die wir auf uns geladen hatten, dann hätte er nicht auferstehen müssen. Dann hätte es gereicht, dass er am Kreuz für uns stirbt, dass er die Strafe trägt, die wir verdient hatten. Und heute in dem Text, und wenn wir uns die Auferstehung anschauen, dann werden wir sehen, es geht um so viel mehr als nur in Anführungsstrichen. Es ist ein absolut großes Werk, das soll es überhaupt nicht mindern, aber es geht um so viel mehr als nur die Sühnung unserer Sünden, nur die Vergebung unserer Sünden. Es ist so viel schöner, es ist so viel mehr, es ist so viel größer als nur das. Wir werden uns zuerst heute die Begebenheiten aus dem Text anschauen, den ich gleich lesen werde mit uns. Und anschließend werden wir uns noch kurz mit dem Wesen der Auferstehung beschäftigen und damit, was sie mit uns hier heute zu tun hat. Und ich lese den Text der Predigt heute aus Johannes 20, die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Nun gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Die Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Die Kraft der Auferstehung. Und der erste Punkt, den wir uns näher anschauen werden, betrifft in erster Linie die beiden Jünger, die zuerst dann eben ans Grab kamen. Und der erste Punkt ist die Kraft der Auferstehung. Erahnt? Fragezeichen. Und ich lese zunächst die ersten zwei Verse. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Was hier vielleicht ein bisschen seltsam anmutet, ist, dass wir hier lesen, dass einerseits Petrus namentlich genannt ist, der andere Jünger aber namentlich keine Erwähnung findet. Es handelt sich hierbei um Johannes selbst, also den Apostel Johannes, den Autor dieses Evangeliums, des Johannesevangeliums. Grund dafür ist, dass ähnlich wie andere Autoren auch, Paulus hat es an einer Stelle auch selbst so gemacht in einem seiner Briefe, dass er sich selbst nicht namentlich genannt hat, unter anderem deshalb, weil es im Fall von Paulus wirklich eine Begebenheit war, von der er erzählt hat, wo es überhaupt nicht darum ging, dass er etwas total Krasses erlebt hat, sondern wo wirklich das, was Gott ihm in diesem Moment sehen hat lassen, im Zentrum stehen sollte und nicht er selbst. Und wir sehen im Fall von Johannes, dass er das konsequent durchzieht durchs gesamte Johannesevangelium hindurch. Also er erwähnt sich selbst kein einziges Mal. Der einzige Johannes, der auftaucht, namentlich ist Johannes der Täufer. Nur, falls das vielleicht ein bisschen seltsam ist, wieso dieser Jünger nicht bei Namen genannt wird. Also wir könnten hier auch sehen oder lesen letztlich Johannes oder er redet ja auch letztlich von sich selbst an diesen Stellen. Wenn wir die nächsten Verse anschauen, ich lese 3-10, und ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Wir schauen uns zuerst, wie gesagt, im ersten Punkt die beiden Jünger hier an, bevor wir Maria dann ein bisschen näher betrachten werden. Wir sehen ja also, dass sie, nachdem Maria sie informiert hat, zum Grab gerannt sind, und um zu schauen, ist es wirklich so? Ist er wirklich nicht mehr da? Fehlt der Leichnam wirklich? Und wenn wir hier in Vers 4 lesen, dass sie wirklich liefen miteinander, dann kommt hier im Urtext auch ganz klar raus, also sie sind wirklich losgehetzt, sie sind quasi um die Wette gerannt zu dem Grab. Passt charakterlich auch sehr gut zu Petrus, und wenn wir Johannes mal genauer unter die Lupe nehmen, als Jünger, dann sehen wir auch, dass es auch seiner Art und Weise, seiner Person durchaus sehr, sehr entspricht, sehr, ja, einerseits impulsiv zu sein, aber auch da alles zu geben. Bei Petrus und Johannes handelt es sich um zwei der drei Jünger, die Jesus am nächsten standen. Wir wissen ja wahrscheinlich, dass Jesus in erster Linie auch 12 Jünger nochmal für sich abgesondert hat und besonders mit in die Schule genommen hat. Aber Petrus, Johannes und Jakobus war der Bruder von Johannes, das waren nochmal drei Jünger Jesu, die im engeren Kreis waren, die Jesus nochmal aus diesen 12 gesondert zur Seite genommen hat und die einige Dinge mit Jesus erlebt haben, die anderen nicht miterlebt haben, weil Jesus sie teilweise auch gezielt namentlich aufgefordert hat, mitzukommen. Wir sehen das einerseits bei der Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers in Markus 5, wo Jesus explizit diese drei Jünger gerufen hat und gesagt hat, sie sollen mit ihm kommen. Und als sie dann hoch in das Haus sind, um zu beten, waren eben nur die drei Jünger dabei. Wir sehen es auch bei der Verklärung in Markus Kapitel 9, dass es diese drei Jünger waren, die mit Jesus dort unterwegs waren. Und zuletzt sehen wir es auch im Garten Gethsemane, wo zwar alle Jünger mit an sich im Garten waren, aber als Jesus ging, um zu beten, hat er auch diese drei Jünger gezielt mit sich genommen, als er unter Tränen zum Vater betete, als er wusste, jetzt war die Stunde fast gekommen. Wieso das alles, wieso er vielleicht die drei gesondert ausgesucht hat, und wenn wir auch Johannes betrachten, sehen wir, es war der, den Jesus lieb hatte, auch Johannes hatte innerhalb von diesen drei Jüngern nochmal eine gesonderte Stellung. Das werde ich mit in den Hauskreisleitfaden packen, das können wir dann da genauer betrachten, der wird dann auch auf der Webseite stehen. Aber wenn wir uns diese Konstellation anschauen und sehen, dass Maria eben zu diesen beiden Jüngern ging, sie waren offenbar auch am selben Ort zusammen, dann ist es eben naheliegend, dass sie nicht irgendwie zu sonst wem ging, zu irgendwelchen Behörden oder sonst wo oder zu anderen Jüngern, sondern dass sie genau sich diese beiden ausgesucht hat, dorthin ging, wo sie wusste, dass die beiden sind, die ja, und, ja, am nächsten auch mit an Jesus dran waren und ihn am meisten auch erfahren hatten. Und die beiden hatten viel gehört, genauso wie natürlich auch die anderen Jünger oder insgesamt auch die Menschen, die um Jesus waren, zu denen Jesus gepredigt hatte. Aber wenn jemand fast alles wahrscheinlich mitbekommen hat von dem, was wir von Jesus und über Jesus lesen können, dann waren es diese drei Jünger. Und Jesus hatte ihnen mehrmals deutlich gesagt im Vorfeld, dass er sterben und dass er nach drei Tagen wieder auferstehen würde. Und er hat es sogar noch mal ganz, ganz explizit gesagt, als sie sich das letzte Mal aufmachten, um nach Jerusalem zu gehen, in Markus 10, in den Versen 33 bis 34, wo wir lesen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen, also sagt Jesus, ich, wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Jesus hat ganz oft sein Leiden, sein Tod, sein Sterben und seine Auferstehung und auch das, was danach kommt, ganz deutlich angekündigt. Teilweise auch in Worten, dass es die Jünger nicht auf Anhieb verstehen konnten oder sie haben es zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht verstanden gehabt, aber es führte teilweise auch zu Diskussionen unter den Jüngern, wo sie dann gesagt haben, was bedeutet es, dass du gesagt hast, du gehst zum Vater. Ihr erinnert euch, wir hatten das als Teil dieser Predigtreihe auch, dass es eben diese Fragen bei den Jüngern aufgeworfen hat und Jesus ihnen teilweise auch gesagt hat, ihr werdet es jetzt noch nicht ganz verstehen, aber eines Tages, wenn es dann soweit sein wird, dann werdet ihr es mehr und mehr verstehen. Er hatte es einerseits, wie gesagt, wirklich ganz ausdrücklich mehrmals angekündigt, aber auch auf andere Art und Weisen, indem er zum Beispiel begründet hat, weshalb er überhaupt auf die Erde kam oder auch gesagt hat, wer er überhaupt ist. Sie wussten eigentlich, was geschehen würde. Und sie wussten auch, und es hatte er ebenso angekündigt, dass er, wenn er auferstanden ist, auch nicht auf dieser Erde bleiben wird, sondern dass er in den Himmel auffahren wird. Jetzt können wir uns also die Frage stellen, was war denn wirklich die konkrete Erwartung der Jünger? Wenn wir uns das alles wirklich im Hinterkopf behalten, sie wussten das doch eigentlich. Und wenn wir uns ihre Reaktion anschauen, dann können wir einfach sagen, es ist schwer einzuordnen, es ist ganz schwer einzuordnen, weshalb sie sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Im Gegensatz zu Maria, die wir uns gleich noch anschauen würden, die ist sehr, sehr emotional mit dem Ganzen umging, waren die beiden, zumindest so wie wir es hier von ihnen lesen, recht pragmatisch. Sie haben das von Maria gehört, sind dann zum Grab gerannt, kamen dorthin, sahen, dass der Leichnam Jesu nicht mehr in der Gruft ist, was nahelegte, dass er woanders ist, und haben ihre Sachen gepackt und sind wieder gegangen. Sie sind auch nicht kopflos in der Stadt umeinander gerannt und haben gesucht, wo es irgendwie sein könnte, haben nicht irgendwelche Informationen versucht zusammenzutragen, sondern wir sehen hier, dass sie einfach wieder heimgegangen sind. Wir wissen nicht, was sie dabei dachten, wie sie sich dabei fühlten oder was sie vielleicht dabei geplant haben. Das wäre alles Spekulation. Was wir aber wissen und was wir hier lesen, auch in Vers 8, was Johannes von sich selbst schreibt, ist, dass er glaubte. Was glaubte Johannes hier? Einerseits können wir wahrscheinlich sagen, dass er tatsächlich geglaubt hat. Es war ja offensichtlich, dass Jesus nicht mehr da war. Vielleicht haben sie ja Maria einfach auf Anhieb nicht glauben können, weil sie ja, wie wir gelesen haben, kam, als es noch morgens dunkel war. Vielleicht haben sie gedacht, wow, Maria, die ist so voller Trauer, vielleicht hat sie sich auch noch verlaufen, steht vom falschen Grab, keine Ahnung. Wir müssen selbst mal hingehen, um zu sehen, ob das wirklich das richtige Grab ist, ob das wirklich zutrifft. Also es kann sein, dass es sich einfach nur ganz, ja, simpel um die Tatsache handelte, ob oder dass Jesus nicht mehr im Grab lag. Und dass Johannes das meint, wenn er sagt, als er das sah, dass er glaubte. Dieses Glaubte, was hier aber auch steht, das kann auch noch eine weitere Bedeutung haben, die im Deutschen so nicht ganz ja, offensichtlich ist. Aber wenn man sich den Urtext anschaut, dann schwingt da noch ein anderer Aspekt mit. Es ist zwar an sich wörtlich richtig übersetzt, wenn wir es hier im Deutschen anschauen, dass er glaubte, aber im Griechischen, die können sich noch viel, viel schöner, viel genauer ausdrücken. Da wird nicht nur gesagt, er glaubte, sondern die haben extra Zeitformen dafür, dass sie auch sagen, wie er etwas tat. Also nicht nur wann, also er glaubte, als er das sah, sondern wie tat er was, als er glaubte. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte. Und hier steht im Griechischen ein ingressiver Aspekt. Also es bedeutet, dass Jesus anfing zu glauben. Er tat was in der Vergangenheit, was dort seinen Anfang nahm. Und das wird dann eben da sprachlich ganz schön deutlich, dass er vielleicht langsam anfing zu ahnen, was es mit Jesu Verschwinden aus dem Grab auf sich hatte. Vielleicht erinnerte er sich eben an die vielen Worte, an die vielen Male, an denen Jesus sein Sterben und sein Auferstehen angekündigt hatte. Als er gesagt hat, er wird zum Vater gehen, er wird an einen Ort gehen, wo sie ihm nicht folgen können. Wo Petrus ja gemeint hat, doch, er folgt ihm überall hinterher, aber überhaupt nicht verstanden hatte, worum es ging. Vielleicht kamen all diese Begebenheiten, all diese Worte Jesu an diesem Moment so langsam wieder ein Stück weit ins Gedächtnis von Johannes. Worte, die er bis zu dem Zeitpunkt nie verstanden hatte. Wir wissen nicht, wie viel er hier begann zu glauben, aber was wir mit Sicherheit wissen, ist das, was Johannes hier auch in Vers 9 schreibt, dass Jesu Auferstehung bereits im Alten Testament angekündigt war, wie er hier sagt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Und mit der Schrift ist das Alte Testament gemeint. Jesus selbst bezog sich ja auch immer wieder darauf und es wurde ja auch von den Propheten schon angekündigt, dass der Messias leiden, sterben und auferstehen würde. Es ist also wahrscheinlich, dass Johannes hier eben begann, langsam zu verstehen, welche Tragweite die Auferstehung haben könnte. Welche Kraft damit vielleicht einhergeht und was das konkret für sie bedeutete. Aber auch hier liegt eben die Betonung auf begann. Er hatte es noch nicht ganz erfasst. Er hätte es auch noch gar nicht im Gesamten erfassen können. Das schreibt er auch selbst, dass sie das nicht erfassen konnten und erfasst hatten zu dem Zeitpunkt. Es war also so eine Art Ahnung, wo Johannes sehen konnte, okay, es beginnt hier etwas, es geht etwas in Erfüllung, aber er weiß noch nicht genau, wie es sich im Einzelnen ausprägen wird, wie es im Einzelnen aussehen wird. Wenden wir uns dem zweiten Punkt zu, und zwar Maria, die Kraft der Auferstehung, gesehen, Fragezeichen. Ich lese zunächst die Verse 11 bis 13. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. In Markus und Matthäus, in den beiden Evangelien, sehen wir, dass Maria nicht alleine zum Grab gelaufen war, sondern dass sie in Begleitung von anderen Frauen war. Auch hier können wir das sehen, wenn wir ganz genau hinschauen. In Johannes Kapitel 20 hier eben, als sie in Vers 2 sagt, dass wir nicht wissen, wo sie ihn hingelegt haben. Also da spricht sie ja auch nicht von sich selbst in Plural, sondern das bezieht sich dann auch auf die Frauen, die bei ihr waren. Aber das wird dann auch, wie gesagt, in anderen Berichten, in Markus und Matthäus ganz, ganz deutlich. Johannes, wie gesagt, schildert eben die Begebenheit aus Marias Perspektive. In Markus 16 lesen wir davon, dass sie kam, um Jesu Leichnam mit wohlriechenden Gewürzen zu salben. Also das war eine Sitte damals, das war ganz normal in Israel. Es war einfach so üblich, dass die Leichen ja, zumindest bei den Reichen auf jeden Fall, und er wurde ja in das Grab gelegt, wie wir es letzte Woche gehört haben, eines Reichen, dass sie nicht verbuddelt wurden, sondern dass sie einbalsamiert wurden und dass sie weiter gesalbt wurden. Auf eine besondere Art und Weise. Wenn wir uns Maria anschauen, und die Frauen hier, die hatten das vor kurzem erst, beim Frauenabend recht ausführlich, dann wird da sehr, sehr deutlich, dass Maria wohl eine der am meisten hingegebenen und treuesten Personen war, die Jesus nachgefolgt sind. Sie hatte sein Wirken am eigenen Leib erfahren, als Jesus sie von ihrer Besessenheit befreit hatte. Sie hat Jesus viel erlebt, sie tritt immer wieder an unterschiedlichen Stellen in Erscheinung und zuletzt auch am Kreuz selbst. Sie war eine der wenigen, die noch vorne mit am Kreuz standen, gemeinsam mit Maria, der Mutter Jesu, gemeinsam mit weiteren anderen Frauen und Johannes, also auch der Evangelist Johannes, der das hier schreibt. Die waren diejenigen, die zusammen vorne mit am Kreuz standen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo sich der Rest der Jünger längst verzogen hatte oder wo sie vielleicht bestenfalls irgendwie ganz weit weg aus der Ferne noch irgendwie auf die Kreuzigung irgendwie beobachtet haben und das mit angeschaut haben, einfach aus Angst davor, weil sie ja gewusst haben, ganz Jerusalem wendet sich gegen Christus und als nächstes wären sie wahrscheinlich dran. Aber es waren diese wenigen Treuen, wenn man so sagen will, die wirklich direkt am Kreuz standen. Maria war eine von ihnen. Maria liebte ihren Herrn ganz offensichtlich und sein Leiden und sein Sterben muss ihr das Herz zerrissen haben. Und nach seiner Grablegung war das Einzige, was ihr eben noch verblieb, den Leichnam ihres Herrn noch eine Weile zu pflegen. Und nun, wie wir gelesen haben, hier stand sie wieder am Grab. Sie war ja als erstes dort, hat die Jünger geholt und dann kam sie auch wieder zurück und weinte. Und natürlich können wir uns die Frage stellen, wieso fragen die Engel, die sie da sehen, sie überhaupt, warum sie weint? Sie sind ja schließlich Engel, also sie hätten es doch durchaus wissen können. Es ist ja eher naheliegend, der Grund, weshalb sie geweint hat. Wahrscheinlich kannten sie ja den Grund, weshalb sie weinte. Aber wir wissen von einem, der den Grund definitiv kannte und er fragt sie trotzdem, und zwar in den Versen 14 und 15. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Also ich denke, spätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass die Frage an Maria eher eine Art vielleicht pädagogischen Charakter hat, als dass es sich um eine tatsächliche Frage handelt. Jesus wusste ganz genau, wieso Maria weinte und dennoch hat er sie gefragt. Wieso? Vielleicht, weil er damit auf etwas anspielte, was Maria ebenso wie die Jünger eigentlich schon wusste oder zumindest gehört hatte. Aber bis zu dem Zeitpunkt vielleicht einfach nicht glauben oder nicht fassen konnte. Nämlich, dass Jesus auferstehen würde. Wir können es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber wenn Jesus das seinen Jüngern so oft auf so unterschiedliche Art und Weise gesagt hat und es auch immer wieder zu Diskussionen und Gesprächsstoff insgesamt gesorgt hat unter den Jüngern, dann war Maria höchstwahrscheinlich entweder auch mal dabei, als er das gesagt hat, oder sie hat es gesagt bekommen von einem der Jünger. Davon können wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen. dass er gesagt hat, dass er stirbt, und zwar auf diese Weise auch, und dass er auferstehen wird nach 3 Tagen. Also entweder hat sie es vielleicht selbst von Jesus gehört oder es von den Jüngern gesagt bekommen. Und wenn wir uns das im Hinterkopf, so diesen Hintergrund haben einfach, dann klingt die Frage, die Jesus ihr stellt, denke ich auch schon gleich ganz anders. Wo er sagt, warum weinst du? Aus Trauer über meinen Tod? Ich lebe, hier bin ich. Du suchst deinen Herrn, hier stehe ich. Maria, was für einen Grund? Was für einen Grund hast du zu weinen? Hatte ich es nicht angekündigt? Hatte ich es nicht gesagt? Und ich glaube, wenn wir uns Jesus betrachten, wenn wir ihn kennen, dann war das keinesfalls in irgendeiner Weise vorwurfsvoll gemeint, diese Frage. Mensch, Maria, wieso weinst du? Sondern eher, warum weinst du? Es gibt doch keinen Grund zu weinen. Im Gegenteil. Aber wenn wir uns Maria anschauen, sie antwortet gar nicht auf die Frage. Sie sagt ja nicht, ich weine, weil, sondern im Gegenteil, sie vermutet sogar, dass der Gärtner Jesu Leichnam weggetragen hat, was ja auch nicht ganz verkehrt war, nur dass sie es nicht ganz verstanden hatte, wer dieser Gärtner war. Aber wieso hatte sie ihn immer noch nicht erkannt? Es ist ja komisch, wenn ihr seht, sie hat sich am Anfang so ein bisschen umgewendet und hat ihn gehört und jetzt spricht sie sogar mit ihm und hat ihn immer noch nicht erkannt. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Einerseits, ein recht offensichtlicher ist der, dass sie total am Boden zerstört war, total in Trauer lag. Ein weiterer Punkt ist der, dass es zu dem Zeitpunkt vielleicht immer noch nicht ganz hell geworden war. Wir sehen ja, dass sie kam, als es finster wurde, vielleicht auch aus Vorsicht, vielleicht weil sie auch ein Stück weit Angst hatte, gesehen zu werden oder ergriffen zu werden dafür, dass sie dorthin geht. Also vielleicht war es immer noch nicht ganz hell. Des Weiteren, ein weiterer Punkt könnte sein, dass Jesus auch, wie gesagt, völlig schlicht eben gekleidet war und nicht so, wie wir es uns oft vorstellen, in strahlendem Weiß irgendwie dastand und sie ihn nur so wenig aus den Augenwinkeln gesehen hat und eben dachte, er wäre der Gärtner. Auch aufgrund seiner Kleidung, die er anhatte. Sonst hätte sie es sicher nicht gedacht, wäre er da in strahlendem Weiß gestanden. Und zuletzt auch einer der wohl, ja, offensichtlichsten Gründe ist, dass sie ihn nicht erkannte, weil es auch einfach das Letzte war, was sie erwartet hatte. Wenn sie ganz stark davon ausgeht, er ist gestorben, er ist tot, wo ist sein Leichnam? Es gibt nur noch seinen Leichnam, nicht mehr so ihn als Person, der lebt und rumläuft und spricht. Also das könnten alles Gründe dafür sein, weshalb sie ihn zu dem Zeitpunkt eben noch nicht erkannt hatte. Und um an dieser Stelle dann eben endgültig alle Verwirrung und alle Ratlosigkeit zu beseitigen, ruft Jesus Maria beim Namen in Vers 16 und spricht, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni. Jetzt erkannte sie ihn. Jetzt hat sie ihren Herrn gefunden oder er hat sie gefunden. Es waren nicht die 12 Jünger, es waren auch nicht die 3 Jünger und es war auch nicht Johannes, der Jesus am nächsten stand, sondern es war Maria, der Jesus nach seiner Auferstehung zuerst begegnete und zuerst mit ihr sprach. Wahrscheinlich, ja, waren die Fragen, die Jesus ihr gestellt hat, sogar die ersten Worte überhaupt, die Jesus nach seiner Auferstehung gesprochen hat. Auch Markus hebt das in seinem Evangelium ganz deutlich und auch bewusst hervor, dass es Maria war, der Jesus zuerst erschienen ist. Untypisch, strategisch, total unklug, sowas zu machen und kulturell überhaupt gar nicht einzuordnen. Die Zeugenaussage einer Frau zählte vor Gericht nichts. Wieso also sollte Jesus zuerst einer Frau erscheinen und nicht nur einer Frau erscheinen, sondern auch einer Frau den Auftrag geben, es weiterzusagen? Wäre Petrus nicht viel geeigneter gewesen? Also, der hätte sicher sofort irgendeine riesen Marketingkampagne aus dem Boden gestampft, irgendwas Pompöses auf die Beine gestellt, ganz so wie er sonst ja auch unterwegs war. Oder wäre es vielleicht nicht sogar sinnvoller gewesen oder viel effektiver gewesen, wenn Jesus einfach dem Sanhedrin, dem obersten Rat, wieder erschienen wäre, denen, die ihn zum Tode verurteilt hatten, die ihn verspottet haben, die ihn als Gotteslästerer dargestellt hatten? Das hätte doch sicher richtig gezündet. Also was hätten sie denn noch zu Jesu Anspruch, der Messias zu sein, sagen sollen? Die hätten doch nichts widerlegen können. Wieso ist denn Jesus nicht dort einfach erschienen? Das wäre doch viel, viel einfacher gewesen, oder? Für Pilatus wäre das sicher auch interessant gewesen. Er hatte immerhin einen Draht sogar zum Kaiser, da wäre die Reichweite noch mal deutlich höher gewesen als nur beim Sanhedrin oder bei den Obersten. Aber nein, wir sehen hier, und wie so oft sehen wir hier, dass Gott nicht die Wege dieser Welt geht. Dass Gott nicht auf die Stärksten und nicht auf die Angesehensten setzt. Er zeigt sich Maria zuerst. Maria, die ihr ganzes Leben, seitdem sie befreit wurde, seitdem Jesus ihr begegnet war, wirklich für ihn gelebt hatte, die ihm gefolgt war, die am Kreuz stand. Maria, eine Frau, die wenig zu bringen hatte, aber eine Frau, die von dem Wenigen, was sie hatte, zumindest was wir lesen, alles gebracht hat. Und auch hier wird der Charakter und die Liebe unseres Gottes so schön deutlich, wie es auch schon Jahrhunderte zuvor von ihm heißt im Psalm 34, 19, wo steht, der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Unverändert, auch nach der Auferstehung, unverändert unser Herr und Gott, wie er arbeitet, wie er wirkt, wie er Menschen begegnet, welchen Menschen er begegnet. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Seltsame Reaktion Jesu auf Maria. Wieso durfte Maria, die ihn so gut kannte, die ihm so treu ergeben war, wieso durfte Maria ihn nicht anrühren? Thomas später aber schon. Das werden wir nächste Woche von Joni mehr hören. Wieso durfte sie es nicht und Thomas schon? In Matthäus 28, wo der Parallelbericht dazu auch steht, aber auch im Griechischen hier wieder, wird deutlich, dass es sich nicht um ein Verbot handelt, also fass mich ja nicht an, sondern dass es sich um eine Aufforderung handelt, etwas nicht länger zu tun oder etwas nicht immer wieder zu tun oder etwas nicht anhaltend zu tun. Maria hatte Jesus bereits berührt. Das sehen wir in Matthäus 28. Genauer gesagt, sie war zu seinen Füßen eben gefallen, hat sie eben umklammert. Das ist auch ein Zeichen eben der Ehrerbietung, was auch üblich war, was sie auch vorher schon mal getan hatte. Wir lesen davon auch in Matthäus 28. Also es geht ja nicht darum, dass Jesus zu ihr gesagt hat, fass mich auf gar keinen Fall an, sondern eher darum, dass sie ihn bereits eben umklammert hatte vor lauter Freude, aber nicht so schnell wieder loslassen wollte. Wir wissen nicht, ob Jesus das sofort gesagt hat oder erst nachdem absehbar war, dass Maria ihn eben aus lauter Freude, aus Dankbarkeit und aus Verwunderung nicht so schnell wieder loslassen würde. Wenn wir uns da reinversetzen, ist die Reaktion und dieses Klammern, wovon wir in Matthäus lesen, auch, denke ich, nachvollziehbar. Und ich würde auch eher auf eben Letzteres tippen. Ich denke nicht, dass Jesus sofort gesagt hat, nee, geh sofort wieder weg, sondern erst nach einer Weile wahrscheinlich ihr gesagt hat, klammer nicht länger, berühre mich eben nicht länger, nicht anhaltend, nicht immer wieder. Aber auch seine Begründung dafür, weshalb sie es nicht tun soll, klingt auch erstmal ein bisschen komisch. Und er sagt ja nicht, rühr mich nicht an, irgendwie, ich habe noch Schmerzen oder was auch immer. Sondern seine Begründung ist, wie wir hier eben lesen, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Um es hier ein bisschen kurz zu machen, wie gesagt, wir müssen immer ein bisschen springen, um uns da ein Gesamtbild zu machen, zwischen den anderen Berichten auch, die davon erzählen, den anderen Evangelien. Das sehen wir auch wieder in Matthäus 28, dass Jesus das gesagt hat, weil schnelles Handeln eben geboten war. Da sehen wir, dass auch die Engel eben zu Maria gesagt haben, dass sie auch schnell gehen soll, um es den Jüngern zu sagen. Und zwar sollte sie den Jüngern einerseits sagen, dass er auferstanden ist, aber sie sollte den Jüngern auch sagen, dass sie Jesus an einem bestimmten Ort in Galiläa treffen sollten. Nun war Galiläa nicht einfach nur so ein Spaziergang von Jerusalem, sondern es waren mindestens 120 Kilometer Entfernung, also gut 4 Tagesreisen von dem Ort entfernt, an dem das hier alles stattfindet. Und deshalb ist es ja umso nachvollziehbarer, dass sie keine Zeit verschwenden sollten, sondern dass sie wirklich einen Auftrag hatten, dass sie eine Mission hatten und dass die Zeit eben genutzt werden sollte und dass der Hinweis, dass er noch nicht zum Vater aufgefahren war, eher dazu dient zu sagen, ich habe euch ja gesagt, dass ich auffahren werde. Ich werde nicht auf Dauer auf dieser Erde bleiben. Es ist nur noch eine Weile, wo ich hier sein werde. Und in dieser Zeit hat Jesus dann auch, wie wir lesen, die Jünger weiter gelehrt und ihnen noch mehr Dinge gesagt, bevor er eben in den Himmel aufgefahren ist. Um diesen Punkt auch abzuschließen, die Frage nochmal: Sah Maria die Kraft der Auferstehung? Und wir können die Frage beantworten und sagen, ja und nein. Sie sah Christus auferstanden vor sich stehen, er hat mit ihr gesprochen, sie sprachen miteinander. Maria sah den Auferstandenen. Aber auch hier konnte sie sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht der gesamten Tragweite von Jesu Auferstehung bewusst sein. Unter anderem eben deshalb bestellte Jesus eben auch die Jünger nach Galiläa hoch in den Norden, um mit ihnen dann auch weiter Zeit zu verbringen und sie zu lehren, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Petrus und Johannes haben vielleicht geahnt, oder vor allem Johannes, welche Kraft mit der Auferstehung verbunden sein könnte. Maria hat die Auferstehungskraft eben in einem gewissen Maß an Jesus selbst mit eigenen Augen gesehen. Aber das war nur der Anfang und es sollte noch weit eben darüber hinausgehen. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt, die Kraft der Auferstehung erfahren. Das ist die Frage, die auch uns hier in erster Linie betrifft. Was für eine Bedeutung, was bedeutet es konkret, dass wir heute die Auferstehung Jesu feiern? Welche Auswirkungen hat es heute noch auf unser Leben? Es ist nur irgendwas, was damals in der Vergangenheit geschehen ist und wir heute aus irgendeinem nicht so ganz dann nachvollziehbaren Grund bewundern? Oder steht so viel mehr hinter der Auferstehung? Und inwiefern kann man hier auch, was auch den ganzen Titel betrifft, von der Kraft der Auferstehung sprechen? 3 kurze Punkte, ich werde es kurz halten und dann auch weiter im Hauskreisleitfaden verarbeiten, da könnt ihr es dann gern vertiefen. Paulus greift den Gedanken aus einer Perspektive auf, als er in Römer 4, 24b bis 25 schreibt, von Gott, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Hier sehen wir, was der Grund dessen war, dass Jesus wieder auferweckt wurde. Und zwar um unserer Rechtfertigung willen ist er auferweckt worden. Wäre Jesus nur gestorben am Kreuz, hätte er nur in Anführungsstrichen unsere gesamte Schuld getragen und Gottes Zorn, den wir verdient hatten, auf sich genommen, dann können wir aus diesem Vers ganz deutlich entnehmen, dann wäre für uns immer noch keine Rechtfertigung da. Wir hätten keinen Beweis dafür, wir hätten keinen Beleg dafür, dass Gott gesagt hat, ja, ich nehme dieses Opfer an, ja, die Schuld ist wirklich vergeben. Er wurde auferweckt um unserer Rechtfertigung willen. Es ist der Beweis dafür, dass die gesamte Schuld ein für alle Mal bezahlt war. Vergleichbar mit einer Gefängnisstrafe oder einer Geldstrafe, wenn sie abgesessen bzw. wenn sie gezahlt ist, dann hat sich das Thema erledigt, ein für alle Mal. Und dann muss jemand nicht noch länger im Gefängnis sitzen, sondern dann ist die Strafe abgesessen und er ist wieder komplett frei und kann gehen. Wenn wir uns ein bisschen reinversetzen, wenn wir sagen würden, ja, jemand hat was verbrochen, muss ins Gefängnis, er hat 5 Jahre und dann gehen die 5 Jahre um, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, eigentlich müssen wir sagen, okay, er ist jetzt wieder frei, aber nee, der bleibt noch weiter, der hat ja schließlich was verbrochen. Dann ist der Beweis dafür, dass die Strafe abgesessen ist, der, dass er eben nicht mehr im Gefängnis sitzt, dass die Schuld ein für alle Mal beglichen wurde. Es war keine Strafe mehr übrig, kein Zorn Gottes mehr zu tragen. Es war vollständig bezahlt. Und seine Auferstehung ist der Beleg dafür. Und genau aus diesem Grund eben stand Christus vollkommen gerecht vor dem Vater. Und wir dürfen in Christus genau dieselbe Gerechtigkeit, die er erwirkt hat, für uns in Anspruch nehmen und genau so schuldlos wie Christus vor dem Vater stehen. Wäre er nicht auferstanden, hätten wir nicht diese Gewissheit. Auch Petrus spricht von der Kraft der Auferstehung und von der Bedeutung der Auferstehung in seinem ersten Brief, in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 4, wo er schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Hier wird ganz klar deutlich, dass nur Jesu Auferstehung es erst ermöglicht, dass wir als Christen oder dass wir überhaupt Christen werden, dass wir überhaupt vom Neuen geboren werden können. Vorher waren wir blind und geistlich tot, jetzt aber sind wir mit Christus lebendig gemacht worden. Und damit verbunden, wie wir auch in dem Vers hier sehen können, ist eben die lebendige Hoffnung, zu der wir auch mit auferweckt wurden, zu der wir wiedergeboren wurden. Und zwar die Hoffnung auf genau dieses Erbe, wovon Petrus hier schreibt, dem unvergänglichen, dem unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Die Gewissheit und die Hoffnung und die Freude dafür, dass wir eines Tages bei ihm sein werden und die Welt mit all dem, was sie zu bieten hat oder auch nicht zu bieten hat, hinter uns lassen können und ihn sehen und bei ihm sind. Durch die Auferstehung Jesu können wir diese Hoffnung haben und allein durch die Auferstehung Jesu können wir überhaupt wiedergeboren werden. Und eine Wesensveränderung, eine Herzensveränderung erleben. Wäre nur unsere Schuld vergeben worden, dann wäre die Ausgangssituation unverändert. Dann müssten wir wieder aus eigener Kraft diesen Weg gehen, wieder aus eigener Kraft versuchen, einigermaßen vielleicht Gottes Willen zu tun und zu leben, gleichzeitig zu merken, dass wir es aus eigener Kraft sowieso nicht schaffen. Oder wir würden vielleicht sogar denken, ach, wenn sie bezahlt ist, dann können wir ja jetzt auch leben, wie wir wollen. Aber nein, der Wunsch, zu Gottes Ehre zu leben und die Kraft, zu Gottes Ehre zu leben, die kommt allein durch die Neugeburt, dadurch, dass wir von Neuem geboren werden und dass unser alter Mensch, unser altes Wesen, das Gott gehasst hat, in den Tod geht, was auch durch die Taufe ausgedrückt wird und wir zu neuem Leben kommen in Christus und durch Christus und von nun an zu seiner Ehre leben und auch eben aus dieser Kraft. Also wie gesagt, auch das sind Punkte, die werde ich in Hauskreisleitfaden packen, die werden hier viel, viel zu umfangreich, aber es hat ganz viele ganz praktische Konsequenzen auch für unsere Nachfolge. Worauf es aber hier dabei ankommt, ist letztlich die Auferstehung, ist nicht nur ein abgeschlossenes Ereignis aus der Vergangenheit, nein, es betrifft auch deine und meine Gegenwart und Zukunft. Die Wesensveränderung und die Kraft, Christus zu folgen und für ihn zu leben, das ist nur möglich, weil er auferstanden ist und weil wir mit ihm eben auferweckt wurden zu einem neuen Leben, wenn wir ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen und an ihn glauben. Und dann ist eben diese Auferstehungskraft Teil Bestandteil unseres täglichen Lebens mit unserem Herrn. Dann können wir diesen Punkt aus ganzem Herzen bejahen und sagen, ja, wir haben, so in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, diese Auferstehungskraft erfahren und erfahren sie noch immer. Ihr Lieben, das geschah an Ostern. Oder wir könnten auch sagen, das begann an Ostern zu geschehen, weil wir sind noch mittendrin. Wir sind noch mittendrin. Wir werden eines Tages bei ihm sein. Wir leben noch in diesem Leib, aber wir haben die Hoffnung, dass wir eines Tages diesen sündhaften Leib, wie Paulus es auch beschreibt, ablegen werden, ein für alle Mal, und bei ihm sein werden. Maria, Petrus, Johannes, sie begannen hier langsam zu erkennen und langsam zu verstehen, was für gewaltige Auswirkungen Jesu Auferstehung hatte. Die Kraft der Auferstehung erfahren, Fragezeichen. Vielleicht, wenn du neu bist oder wenn du dich noch nie so intensiv mit Ostern oder der Auferstehung Jesu befasst hast, denkst dir, wow, doch mehr als Schokolade und Osterhasen. Ich möchte dir Mut machen. Denk weiter über das nach. Hör dir auch ruhig die Predigten aus den letzten Wochen an, die da hingeführt haben an diesen Punkt, an Ostern, an diese wunderbare Begebenheit und die Freude, die wir haben dürfen. Komm auf uns hier in der Gemeinde zu, stell deine Fragen. Falls du dich dabei unwohl fühlst oder auch nicht vor Ort bist, sondern online dabei, dann kannst du die Fragen auch gern über das Kontaktformular auf der Gemeindewebsite an uns schicken. Lass es nicht einfach so liegen, sondern stell dir die Frage, hast du diese wunderbare Kraft schon erfahren oder ist sie dir vielleicht völlig fremd? Ich möchte schließen mit zwei Versen aus Philipper 3, aus welchen auch hervorgeht, welche zentrale Kraft die Auferstehung Jesu auch im Leben von Paulus einfach hatte. Und zwar die Verse aus Philipper 3, die Verse 7 und 10. Die Verse dazwischen lasse ich aus, sonst würden wir hier noch ein paar Fässer öffnen, die wir nicht schließen können. Ich lese, wo Paulus von sich schreibt, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Hier formuliert Paulus sein Lebensziel, dass er alles, was er vorher geliebt hat, alles, was ihm vorher lieb war und wofür er gelebt hat, dass er das alles sein gelassen hat. Das können wir in dem Kontext von Philipper 3 hier sehen. Er hat es alles um Christi willen für Schaden erachtet, um, wie wir hier in Vers 10 sehen, Christus mehr und mehr zu erkennen, um die Kraft seiner Auferstehung, die so praktisch ist und sich so konkret auswirkt im Leben der Gläubigen, mehr zu erkennen und zu erfahren. Und das wünsche ich mir für euch, das wünsche ich mir auch für mich, dass wir weiter und weiter darin wachsen oder vielleicht auch erst anfangen, darin zu wachsen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr, ich möchte dir von Herzen dafür danken, dass wir heute an Ostern uns daran erinnern dürfen, Herr, nicht nur, was du getan hast, sondern was du noch immer tust, Herr, dass du Menschen, die dich nicht lieben konnten, die ihren eigenen Weg gegangen sind, Herr, dass du sie versöhnt hast mit dir und nicht nur versöhnt, Herr, sondern dass du auch eine Wesensveränderung schenkst durch deine Auferstehung, Herr. Dass wir nicht aus eigener Kraft uns aufrappeln müssen, um dir nachzufolgen, Herr, sondern dass du die Kraft dazu schenkst, Herr. Es ist so gewaltig und es ist so wunderbar und dafür möchte ich dir von Herzen danken, Herr, und dich bitten, dass wir, wie Paulus auch geschrieben hat, nicht aufhören, dich mehr und mehr zu erkennen, Herr, deine Liebe und deine Gnade und deine wunderbare Retterkraft, Herr. So bitte ich dich für jeden von uns, dass wir diese Gedanken mitnehmen, dass wir sie weiter bewegen, Herr, und nicht nach Ostern wieder beiseite legen, sondern dass wir wirklich ergriffen werden davon und dass es jeden Tag unseres Lebens uns begleitet und wir einfach Freude, Herr, und Mut und Kraft daraus schöpfen können. Hab Dank, dass du bei uns bist, Herr. Amen.